Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Ohne Zugehörigkeit kein Posting. Das ist eine der zentralen Aussagen aus einer sehr spannenden neuen Untersuchung über den Erfolg von Corporate Influencer Programmen, die wir heute besprechen werden. Denn obwohl Corporate Influencer Programme bei vielen Unternehmen irgendwie hoch im Kurs stehen und halb LinkedIn davon irgendwie zugespült wird, scheitern doch viele dieser Programme. Woran das liegt und wie man das verhindern kann, das besprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist mal wieder die geschätzte Professorin Caro Durst von der Hochschule Ansbach. So, Caro hat eine Studie veröffentlicht und genau darüber sprechen wir jetzt. Liebe Caro, schön, dass du da bist.
Robin, mega, freut mich total, dass das Thema ja spannend ist und ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen darüber unterhalten und vielleicht auch darüber hinaus.
Sehr schön. Also, Unlocking Employee Engagement. Key Drivers for Participation in Corporate Influencer Programs on LinkedIn. Das ist der Titel der Studie. Habe ich jetzt mal mir schön da rauskopiert. Bevor wir dazu übergehen, also was ihr da genau untersucht habt, so einer der Tenore war, es gibt ja schon ganz, ganz viele Programme. Mein Eindruck ist, es wird mehr über Programme geredet, als dass sie stattfinden. Also die kommen gar nicht erst in die Praxis. Woran sie scheitern, sprechen wir dann gleich. Warum starten die dann überhaupt eigentlich gar nicht an vielen Stellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es vielleicht, dass man da einfach gerade keine Zeit hat auf der Agenda. Wir haben Wirtschaftskrise, alle haben gerade andere Probleme. Aber ich denke auch ein großer Teil, der mir oder eine große Angst, die mir eigentlich immer begegnet, dass viele Unternehmen, CEOs und Verantwortliche auch im HR sagen, wenn wir jetzt unsere besten Mitarbeitenden, unsere Schlausten, wenn wir die nehmen oder unsere besten Fachexperten und die sollen sichtbar werden nach außen. Natürlich hilft uns das vermutlich, ja, aber wir haben total Angst, dass ein Headhunter oder die Konkurrenz kommt und uns diese Mitarbeitenden quasi abwirbt. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist.
Mhm. Ja, ich glaube, wahrscheinlich auch beide Punkte. Also zum einen, es ist organisatorisch ein großer Aufwand. Also du musst einfach, es bindet Kapazität. Wo die Programme aufgehangen sind, ist dann auch noch eine spannende Frage. Man muss irgendwie den Content bereitstellen. Man muss Ressourcen bei den Leuten bereitstellen. Und dann gleichzeitig, ja, was ist, wenn sie dann irgendwie auf einmal, wenn die Leute auf einmal auf einer Bühne stehen, wenn die Leute auf einmal Sichtbarkeit kriegen, dann sind sie wahrscheinlich attraktiver für den Markt. Ja, stimmt. Ich verstehe die Angst, gleichzeitig halte ich sie für, Bauchgefühl wäre, die ist nicht so berechtigt. Aber das habt ihr jetzt nicht untersucht, oder?
Nein, haben wir nicht untersucht, aber das ist eine Studie, die ich super, super gerne machen würde. Einfach zu schauen, wie hängt die LinkedIn-Aktivität im Rahmen von Corporate Influencer-Programmen mit der Wechselbereitschaft von Mitarbeitenden zusammen. So, können wir da einen Zusammenhang feststellen? Und wenn ja, ist er positiv oder ist er vielleicht sogar negativ? Vielleicht ist die Möglichkeit, als Corporate Influencer tätig zu werden, für viele Mitarbeitende einfach ein tolles Commitment, Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen und auch die Möglichkeit, es machen zu dürfen, könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar zu einer abnehmenden Wechselbereitschaft oder zu einer sinkenden Wechselbereitschaft führen könnte.
Spannender Punkt. Man könnte da sogar auch noch dann mit einfließen lassen, jetzt mal so laut gedacht, dass die Anzahl der Anfragen, die über Headhunter reinkommen, vor Start des Programms und während des Programms mal gegenübergestellt wird. Also kriegen die dann tatsächlich mehr Anfragen, mehr relevante Anfragen, ja oder nein? Vielleicht passiert da ja gar nicht mehr, weil die Headhunter einfach blau sind und einfach nur einfach die Profile blind scannen, ohne zu gucken, ob die Leute aktiv sind oder nicht.
Ja, aber es ist ja auch interessant. Es wäre ja auch okay, wenn sie ganz viele Angebote bekommen, aber sie nicht annehmen. Das ist ja durchaus, die Wechselbereitschaft liegt ja noch bei mir. Nur weil ich ein Angebot bekomme, muss ich es ja noch nicht annehmen. Also das könnte man auch an, wie viele Corporate Influencer nehmen diese Angebote an versus die nicht in solchen Programmen tätig sind.
Okay, also da haben wir schon mal die nächste Studie, die wir dann im Podcast besprechen werden. Also wer Bock auf so eine Studie hat und da teilnehmen möchte, einfach auf Caro zugehen, behaupte ich jetzt einfach mal, oder?
Ja, unbedingt. Und auch wenn ihr Hörer da draußen auch noch andere Fragestellungen habt, wo ihr denkt, da habe ich schon immer so ein Bauchgefühl, aber ich möchte es gerne mal wissenschaftlich untersuchen, dann kommt gerne auf mich zu. Ich bin immer auf der Suche nach Fragestellungen, die total praxisrelevant sind, aber mal ein wissenschaftliches, solides Fundament brauchen und quasi vom Bauchgefühl weg zur echten Erkenntnis führt.
Sehr schön. So, und wo das schon passiert ist, ist beim Thema, woran scheitern eigentlich Corporate Influencer Programme? Dann gehen wir jetzt mal zu eurer schönen Studie, die ihr da veröffentlicht habt, durch. Kannst du da ein bisschen erstmal Kontext geben zu der Studie? Wann habt ihr die gemacht? Wie viele haben teilgenommen, etc.?
Genau, also im Endeffekt war das eine Studie, also vielleicht fange ich mal anders an. Ich bin eigentlich gar nicht so ein LinkedIn-Lover, sage ich jetzt mal, also dass ich da jetzt unbedingt drin forschen möchte, aber das Interesse auch von meinen Studierenden im Masterprogramm ist einfach sehr stark in diesem Bereich. Und ich habe angefangen, ein paar Studien zu machen, um so ein bisschen anzuschauen, welche Motivation steckt eigentlich dahinter, bei Corporate Influencer Programm mitzumachen, und habe gemerkt, das könnte doch durchaus spannend sein. Und auf diesen ersten Erkenntnissen habe ich dann gesagt, okay, jetzt Schluss, jetzt machen wir mal eine vernünftige Studie draus. Und wir haben quasi die Studie im Dezember 2023 durchgeführt. Und was wir eigentlich herausfinden wollten, vielleicht bevor wir in die Zahlen gehen, alle Welt sagt, ja, super, wenn Corporate Influencer für unser Unternehmen sprechen. Das hat nur positive Effekte. Wir können als Thought Leader rausgehen. Es hilft uns im Employer Branding. Es baut Social Selling, vielleicht auch Kontakte zu potenziellen Kunden auf. Also alle sind der Meinung, es hat einen positiven Effekt auf das Unternehmen in vielen Bereichen. Und wir haben uns aber die Frage gestellt, ja, das ist ja schön für euch, liebes Unternehmen, aber wann habe ich denn als Mitarbeitender überhaupt Bock, daran teilzunehmen? Vielleicht sollten wir das erstmal klären, bevor ihr uns das so von oben aufoktroyiert. Ne? Was ist eigentlich mein Anreiz, dass ich das machen möchte? Und genau, das haben wir quasi untersucht, und wir haben es einen recht coolen Ansatz gemacht. Wir haben ein Experiment gemacht und haben, das kann man sich so vorstellen, eigentlich ganz einfach, nach dem Motto, wie hieß das Spiel, wo man früher immer so hin und her rennen musste? Tick, Trick und Track? Nee, 1, 2 oder 3. Ich glaube, 1, 2 oder 3.
1, 2 oder 3, ja.
Letzte Wahl vorbei, ja. Also wir haben verschiedene Szenarien kreiert und haben dort immer verschiedene Faktoren gegenübergestellt. Wir haben zum Beispiel gesagt, stell dir vor, du hast 2 Szenarien vor dir. Einmal, du hast volles Commitment zum Unternehmen, du fühlst dich richtig zugehörig, hast aber mit deinen Themen, dass andere dich dafür irgendwie bewundern, ist eher weniger, und das Unternehmen supportet dich eigentlich auch nicht wirklich. Und das zweite Szenario ist, du hast gar kein Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen, also kein so richtiges, aber du weißt, wenn du das machst, Corporate Influencer Programme, kriegst du große Sichtbarkeit und auch Wertschätzung von anderen, und das Unternehmen möchte das unbedingt. In welchen dieser beiden Szenarien möchtest du eher teilnehmen? Unter welchen Bedingungen würdest du eher teilnehmen? Und wir haben quasi diese Szenarien durchgespielt und ganz, also wir haben diese Faktoren immer unterschiedlich ausgeprägt und die gegeneinander ausgespielt, und in der ganzen Summe dieser Antworten konnten wir dann sogenannte Nutzenwerte für diese Variablen errechnen. Genau, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt ist es so, wir haben eine Umfrage gemacht mit, ja, um die 112 Teilnehmer mitgemacht, männlich, weiblich, nicht ganz ideal verteilt, aber es gab keine größeren Unterschiede innerhalb der Stichproben, und konnten dann sozusagen rausfinden, welchen größten Nutzenwert diese einzelnen Bereiche haben. Und wir haben 3 eben angeschaut. Einmal das ganze Thema Zugehörigkeitsgefühl, Kultur. Das andere, was wir auch aus der Literatur herausgearbeitet haben, diese Anerkennung, die man bekommt, ne? Ich habe zum Beispiel da gedacht, er würde mir viel höheren Wert ermitteln, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele das machen, die auf LinkedIn tätig sind, um Anerkennung zu bekommen. Na, so, ich habe das Zertifikat gemacht, ich habe da Black Belt so und so, ja. Also ich dachte, dass das ein höherer Nutzen, dass einen höheren Nutzen stiftet. Und gut, dass der Support vom Unternehmen, darunter verstehen wir eine Content Library, dass es Richtlinien gibt, dass quasi da, na, vielleicht irgendwie so ein Helpdesk, für wo man sich wenden kann, Schulungen und so weiter. Dass das jetzt nicht der Gamechanger ist, das war mir schon klar, aber ich habe doch erstaunt, wie unterschiedlich die Gewichtung war dieser 3 Bereiche.
Dann lass uns da doch direkt mal reinsteigen. Wie war denn die Gewichtung? Also was ist so der Hauptpunkt, den die Leute gesagt haben, der ist ihnen wichtig oder der ist relevant?
Also schon mal gut, es hat alles einen positiven Einfluss. Also etwas ist besser als nichts, sag ich mal. Also auch Support ist besser als kein Support, wenn man es mal so zusammenfasst. Anerkennung von anderen ist auch besser als gar keine Anerkennung. Aber wenn man es prozentual sieht, hat die relative Wichtigkeit mit 60% diese Zugehörigkeit, das ist dieses Commitment zum Unternehmen, 60%. Nur 12,8% ist der Support und nur 28%, also knapp die Hälfte, ist Recognition, also die Wertschätzung von anderen. Also wenn man sich das mal so zusammen addiert, ist quasi dieses Zugehörigkeitsgefühl so viel stärker, dass es quasi die anderen beiden Dimensionen eigentlich komplett kompensiert. Also wenn das nicht da ist, das macht 60% der relativen Wichtigkeit aus, dann braucht man eigentlich, dann kann man sich die Social Media Leitlinien direkt sparen. Also da kann man sich das Geld für die Agentur in dem Bereich sparen.
Aber das heißt, die Leute müssen das Zugehörigkeitsgefühl schon haben oder erhoffen sie sich ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl davon?
Nee, das muss schon vorliegen. Das sind ja die Voraussetzungen, mit denen ich überhaupt Lust habe, an so einem Programm teilzunehmen. Also stellt sich jetzt vor, wir sind so im Unternehmen, wir sind als im PR oder im Marketing total motiviert. Yeah, wir wollen jetzt Corporate Influencer Programme einführen. Und dann gehen wir so unsere Namenslisten durch und sagen, ja, der ist schlau, der ist smart, der schaut gut aus, die ist auch nicht schlecht und die nehmen wir jetzt einfach. Das wird nicht funktionieren. Man muss es andersrum angehen. Man muss schauen, wer hat denn überhaupt, und die kennt man eigentlich auch schon im Unternehmen. Also man kennt ja die Leute, die schon die auf jeder Firmenfeier mit vorne dran sind, die sich gerne engagieren für die Firma, die vielleicht auch Mitarbeitende empfehlen, dort zu arbeiten. Das sind ja alle schon so Indikatoren, wo man merkt, aha, ja, die haben eine große Stickiness zum Unternehmen. Und diese Stickiness braucht es, damit solche Programme funktionieren.
So, das heißt, wenn ich jetzt so ein Programm starte und keiner will mitmachen, dann sollte ich mich halt eben um komplett andere Themen kümmern als ein Corporate Influencer Programm, sondern eher an diese, sag ich mal, Basics in der Zugehörigkeit mal drangehen.
Ich glaube, da gibt es eine einfache Frage. Da fragt man mal die Mitarbeitenden, jeden Einzelnen, warum arbeitest du eigentlich gerne hier? Wenn die Antwort so verhalten ist, dann würde ich sagen, bräuchte man mit dem Corporate Influencer Programm nicht unbedingt zu starten.
Okay, und nehmen wir an, wir haben trotzdem genau die richtigen Leute gefunden. Also das heißt, wir haben genug Leute gefunden, die ein Zugehörigkeitsgefühl haben, die haben Bock dann da drauf. So, und dann ist halt aber ein Punkt, den ich auch immer wieder höre, so ja, das ist halt so dieses Thema Arbeitszeit. Also so, wenn mir der Content vorbereitet werden würde, wenn die richtigen Tools zur Verfügung stehen und jetzt sagst du, es ist gar nicht so relevant. Also gibt's da, kann man da noch ein bisschen tiefer bohren und welche Kriterien davon sind relevant? Also ist es die, dass man einfach Artikel vorgeschrieben bekommt, die man bei LinkedIn posten kann, dass sie schöne Bilder kriegen, keine Ahnung. Also gibt es da tiefergehende Aussagen zu auch?
Ja, da können wir vielleicht nochmal ganz kurz eine Kurve fahren und nochmal zu einer anderen Studie, die ich vorher gemacht habe, von der ich vorhin so kurz erzählt habe. Da haben wir nämlich eigentlich gedacht, vielleicht gibt es das perfekte Setup für die Corporate Influencer. Also wir haben da auch ein Experiment gemacht bei der eine Corporate Influencer, den haben wir quasi, haben wir einen richtigen Takeover gemacht vom Kanal. Also da haben wir alles gepostet für ihn. Beim anderen Modell war es im Endeffekt das Vorschreiben, also mit so einem Ghostwriter mehr oder weniger, der das alles schon gemacht hat. Man hat aber noch drüber gelesen, ein bisschen editiert und es dann selbst gepostet. Dann hatten wir noch ein Modell, das war dann noch ein bisschen weniger Support. Da gab es Social Media Leitfäden. Es gab auch einmal die Woche ein Meeting mit dem Marketing-Team zum Ideen-Brainstormen, dass man weiß, was man posten könnte, weil man hat ja auch oft so ein bisschen die Problematik, dass man oft nicht genau weiß, oh, was ist eigentlich spannend, dass man da noch ein bisschen mit gemeinschaftlich erarbeitet hat, was vielleicht guter Content wäre. Und dann hatten wir dieses ganz einfache Modell, einfach so ein Social Media Leitfaden, so ein PDF mit, keine Ahnung, so schaut halt ein Post aus. Und das haben wir begleitet über einen Zeitraum von, ich glaube, 8 Wochen. Und dann standen wir zum Schluss recht ratlos vor den Ergebnissen, weil jeder das anders möchte. Also es gibt CEOs oder Geschäftsführerinnen, die haben gar keine Zeit. Die würden aber nie im Leben auch nur einen Menschen an ihren LinkedIn-Account lassen. Das ist eine ganz persönliche Sache. Dann haben wir Sales-Mitarbeitende gehabt, die sagen, ich bin eh nur performance-orientiert, was da draufsteht, ob das auch so stimmt oder nicht, ist mir egal, Hauptsache wir, die Leads kommen rein. Also das ist so individuell und man kann das gar nicht so richtig festmachen, welche Position man da jetzt im Unternehmen hat. Also
Okay. Also das perfekte Setup gibt es nicht.
Gibt es nicht. Man muss
generell nur individuell.
Ja, man muss eigentlich fast alles anbieten, wenn man das möchte. Und natürlich muss man sich dann überlegen, ist dieser Mitarbeiter, also keine Ahnung, muss ich jetzt eine teure Influencer-Agentur beauftragen für den Werkstudenten, nur weil er gerne dabei sein möchte, ein hohes Commitment hat, aber vielleicht keine Zeit hat. Da würde ich vielleicht an der Stelle mal gucken, ob das dann passt, was man da ausgeben möchte.
Okay, also das heißt, aber diese drei Ebenen, die du jetzt genannt hattest, also ich sag mal, dass ich Full Service kriege, dass ich alternativ solide Zuarbeit bekomme oder dass ich halt einfach nur eine Leitlinie an die Hand kriege, so das als Angebot an das Team, an die einzelnen Leute und dann zu gucken, also ich sag mal, wenn jemand, sag ich mal, in der Hierarchie relativ weit oben ist, da Full Service anzubieten, für den Werkstudenten dann vielleicht nicht, da einfach zu gucken, welches Paket matcht mit den Bedürfnissen und dass man diese drei Formate dann zum Beispiel halt eben so im Portfolio hat. Ist das eine sinnvolle Vorgehensweise dann?
Ja, doch, würde ich auf jeden Fall sagen, weil wir wissen alle individuell, wir haben andere Bedürfnisse und die. Ja, es ist ja auch die Frage, ne? Ich meine, wenn man das dann nicht macht, dann hat man vielleicht jemanden, der aus Zeitgründen nicht kommunizieren kann, der da aber dahinter steht, was dann auch schade wäre.
Mhm.
Aber das setzt dir alles voraus, erstmal, dass man überhaupt Lust hat mitzumachen.
Genau, da sind wir wieder beim Thema Kultur oder wie ihr hattet Sense of Belonging auch mit drin.
Ja,
also
genau.
Das ist so dieses Gefühl, ich bin Teil des Unternehmens und ich möchte irgendwie auch was dazu beitragen. Was ein Aspekt, den ich auch noch ganz spannend fand, war so das Thema C-Level. Also so, was macht das C-Level eigentlich in der Organisation? Inwieweit kann, sage ich mal, das C-Level beeinflussen, dass die Leute Bock darauf haben, mitzumachen und das dann halt eben auch tatsächlich machen? Es geht ja nicht nur um die Lust, sondern halt eben auch das dranbleiben.
Also ich glaube, damit steht und fällt auch das Ganze mit dem Commitment, was quasi auch transparent kommuniziert wird. Also dass man nicht nur sagt, ja, man möchte das, aber auf der anderen Seite die Freiräume dafür nicht gibt oder vielleicht Diskussionen, vielleicht sogar auch in der Firma, die dann schnell entstehen können, ach guck mal, der Robin, der arbeitet ja gar nicht, der ist ja nur auf LinkedIn. Und na, dass man dann halt auch klar kommuniziert, ja, und das ist jetzt Teil seines Jobs und das wollen wir und das ist für uns wichtig. Und das kann man, glaube ich, nur machen, wenn man das wirklich als Weg, den man gehen möchte, als Strategie im Unternehmen fest verankert. Und dazu braucht man natürlich die Führungskräfte, die das im Idealfall auch vorleben, dass man auch ganz klar und transparent kommuniziert, was sind die Inhalte, was sind die Rahmenbedingungen, was sind die Ziele, die wir damit verfolgen.
Mhm.
Und dass man auch die Anerkennung und die Wertschätzung, dass man diesen Corporate Influencern auch mal wieder eine Bühne gibt oder mal sagt, hey, toll, wie sie das erreicht haben. Also erstmal so ins Team nach außen quasi das kommunizieren, aber auch gleichzeitig, und ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig, auch eine interne Community macht für die Corporate Influencer, damit die sich vernetzen können, austauschen können, sich gegenseitig pushen können. Und vielleicht auch diskutieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das hält die Leute dann so ein bisschen auch bei der Stange.
Mhm. So, Thema Zeit einräumen ist ja immer ein sehr kritisches Thema, auch verständlicherweise, weil das geht, ist ja Arbeitszeit. Und wie sind da die Erfahrungen? Wie gehen Leute da oder Unternehmen da vor? Sagen einfach so, 10% von deiner Arbeitszeit darfst du jetzt auf LinkedIn dich irgendwie austoben? Oder was sind so die Punkte, die ihr da gesehen habt?
Also das haben wir nicht genau angeschaut, aber ich kann es vielleicht so ein bisschen aus Erfahrung sagen. Also was ich besonders richtig gut finde, wenn jemand in seinen Jahreszielen drinstehen hat, er soll einmal die Woche auf LinkedIn posten. Oder einmal im Monat, habe ich auch schon gesehen. Das sind dann genau die Profile, wo ich denke, ach, da ist er wieder, der Post. da ist er wieder. Und dann hört man wieder 4 Wochen nichts von dem. Und dann 4 Wochen später, oh, zack, noch ein Post. Und dann kann der schön seine Haken machen und jeder hat das Gefühl, so ein, ich würde es mal Corporate Influencing Theater nennen. Also das bringt gar nichts. Also das, ich glaube, man sollte Freiraum dafür geben. Ich glaube nicht, dass man es abstempeln muss. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass es okay ist, dass man es macht. Dass man, klar kann man jetzt sagen, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man das wirklich ernsthafter betreibt, wenn ich es jetzt auch von meiner Aktivität ansehe, ich meine, bei mir ist es ja nur so ein bisschen Privatvergnügen, aber ich brauche da schon 10 Stunden die Woche, würde ich jetzt mal sagen. 10 bis 12 Stunden die Woche. Also wenn man nicht nur postet, sondern auch in dem Netzwerk sich vernetzt, auch reagiert, auch auf Kooperationsanfragen eingeht. Es ist ja nicht nur, ich baller den Content raus, sondern ich muss ja auch schauen, wer unterhält sich denn zu dem Thema gerade? Und ich muss natürlich da auch ein bisschen mich durchnörden durch LinkedIn und einfach auch mein Netzwerk zusammenbauen, mich in Konversationen engagieren. Das gehört ja auch alles dazu.
Ist den Leuten das bewusst, wie viel Aufwand das eigentlich ist? Oder ist das so dieses, ne, einmal im Monat einen Post machen, Haken dran, hat mich jetzt 30 Minuten dank ChatGPT gekostet und so dieses, was du gerade nämlich schilderst, das ist nämlich auch das, wo bei mir die meiste Zeit drauf verwendet wird, nämlich die Interaktion dann mit Menschen, die dann schreiben, was ist relevant, was ist nicht relevant, was kann ich löschen, weil es einfach nur wieder irgendwie die nächste Coach-Anfrage ist und sowas. Also ich glaube, diese 10 Stunden pro Woche, die kann ich auch locker auch Haken dran machen.
Ich denke, dass es sicherlich durchaus mehr ist, wenn man das auch ernster nimmt. Und ich glaube nicht, dass es den Leuten so bewusst ist. Ich glaube auch, dass viele denken, dass die Content-Produktion das Schlimmste ist oder das Schwierigste. Mhm. Ich finde eigentlich das gar nicht, also ich finde, die Bewegung sollte sich ja eher in die Richtung lieber mal ein bisschen weniger posten, dafür qualitativ hochwertiger und sich lieber für ein hohes Engagement sorgen, lieber Themen angreifen, die in den Diskurs anstoßen, als jetzt irgendwie, schaut mal mein Gesicht, ich war in Basel. Schaut mal mein Gesicht, die Bahn hat übrigens Verspätung gehabt. Ich fahre nie wieder mit der, die Bahnposts sind eigentlich die, also denke ich mir auch immer, so what, was willst du mir damit sagen? Jetzt was hat das, ja, du bist Bahn gefahren, ich freue mich für dich. Du hast es probiert, du wirst es nie wieder tun, aber...
Ja, sollen wir mal über Homeoffice reden? Ja, okay. Also da ist wahrscheinlich auch ein relevanter Faktor bei der Planung von solchen Programmen, dann auch zu gucken, dass man die Leute halt eben in diese Richtung führt und nicht nur sagt, so postet mal, sondern es reicht ja auch, wenn ihr einfach mal alle 2 Tage ein qualitatives Engagement unter einem Post von zum Beispiel einem Zielkunden von uns macht oder sowas. Also da die Leute in diese Richtung zu trainieren, dass man gar nicht veröffentlichen muss und dass man vor allem auch LinkedIn machen kann, ohne Selfies zu posten. Es geht. Das machen nur noch weniger, aber es geht.
Ja, also ich glaube, man muss ja auf jeden, also ich glaube, ich würde es nie einfach laufen lassen. Also wenn man jetzt mal von Programmen spricht, ne, ich meine, man kann das, glaube ich, gar nicht vermeiden, dass Mitarbeitende irgendwas posten. Ja, das ist einfach so. Aber wenn man sagt, man möchte es in eine Art Strategie einbetten, dann muss man unbedingt die Mitarbeitenden auch dafür sensibilisieren, auch welche verschiedenen Varianten es gibt, auch Themen zu adressieren, welche Ebenen es gibt, aber auch, dass man sagen kann, hey, poste doch erstmal gar nichts. Versucht doch erstmal, ob ihr mit euren Kommentaren irgendwie ins Gespräch kommt und schaut mal, wie euch das gefällt. Also man muss ja nicht gleich mit so einer riesengroßen Bang irgendwie, ich bin ja so ein Corporate Influencer, so aus dem Hut zaubern. Das ist ja auch ein Quatsch, ne? Man kann ja erstmal sich da so leise langsam rantasten. Und ich sage dann auch immer so, wenn ich Beratung in dem Bereich mache, auch mit meinen Studierenden, die Gründer und Gründerinnen brauchen ja auch bisschen Sichtbarkeit und da ist das natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Dann sage ich am Anfang, schaut euch doch einfach mal andere Profile an, wie die kommunizieren. Und mit Sicherheit findet ihr ganz viele richtig kacke, aber einige findet ihr vielleicht richtig cool, wie die kommunizieren, wo ihr sagt, ja, so die Richtung, das gefällt mir eigentlich. Und da könnt ihr euch auch so ein paar Role Models suchen, einfach sagen, wie kommt es so an? Ich möchte ungefähr vielleicht auch so rüberkommen. Also man kann sich da auch ein bisschen orientieren am Anfang. Und dann findet man ganz sicher auch seinen eigenen Stil.
Und jetzt haben wir das Problem, 60% des Erfolgs liegen am Zugehörigkeitsgefühl. Wenn ich jetzt irgendwie Marketingverantwortlicher bin und habe ich wenig Einfluss da direkt da drauf. Aber auf den nächsten Punkt dann vielleicht das Thema Anerkennung. So, da 28%, immerhin eine ganze Menge, plus Support von Unternehmen. Also 40% kann ich als marketingleitende Person ja durchaus beeinflussen. Wie habt ihr da Punkte drin gesehen in der Studie, wo Leute dann zu wenig hatten, sodass sie dann halt gesagt haben, ich mache nicht mit, oder halt eben da was einen guten Support bekommen haben, gute Anerkennung bekommen haben, dass sie da gesagt haben, jetzt mache ich mit, da habe ich richtig Bock drauf, oder hast du da Erfahrungswerte oder am liebsten beides davon?
Ja, also eine Studie, das war eine quantitative Studie, da haben wir uns ganz nackte Zahlen angeguckt, so ganz ohne Zwischentöne, ne? Da haben wir nur die Fakten und die Signifikanzniveaus uns angeguckt, aber ich denke, dass Marketing einem helfen kann, zu verstehen, was die Sichtbarkeit nach außen für einen selbst auch als Personenmarke, na, wenn man das ganze Thema Personal Branding hernimmt, dass man das vielleicht richtig spielen kann. Weil was ich immer beobachte, ist gerade im Marketing. Im Marketing finde ich es eigentlich am schlimmsten. Aber na gut, das ist meine Bubble, deswegen sehe ich es da auch am besten. Da ist man jetzt im Marketing bei der Firma Schmidt. Ja, keine Ahnung. Und dann sagt man als Marketingverantwortlicher, ja, Schmidt, super, wir haben so geile Produkte und ey, Schmidt ist so super. Dann ein halbes Jahr später hat man einen neuen Job beim Hansi Meier. Und dann erzählt man, hey, die Hansi Meier Produkte, die sind richtig geil. Und da steckt man jedes Mal so, Leute, so wird es nichts mit eurer Personal Brand. Ihr müsst schon sagen, wie macht ihr, also man muss sich schon auch bewusst sein, welche Position im Unternehmen man hat und über was man dann spricht. Also nicht einfach alles reposten, alles super finden, sondern überlegen, was hat das jetzt mit meiner Persönlichkeit zu tun? Also zum Beispiel hat man eine coole neuen Go-to-Market geplant für ein neues Produkt und kann seine Lessons learned teilen, weil wir wollen uns ja auch als mit unseren Kompetenzen als Thought Leader positionieren. Und das ist natürlich auch gut für die Firma, weil dann jeder sieht, hey, die haben richtig gute Marketer, die machen es richtig geil, das scheint eine richtig gute Firma zu sein. Und ich glaube, da kann Marketing so ein bisschen helfen, dass man nicht aus Versehen irgendwie mit den falschen Themen nach außen geht, um dann für die falschen Themen eine Anerkennung zu bekommen, die einen aber langfristig nichts bringen.
Okay.
Wenn du mir folgen konntest.
Ja, ich musste gerade so ein bisschen an Fußballer denken, die immer nach dem Tor dann das Wappen küssen und nächste Saison küssen sie ein anderes Wappen. Das ist so ein bisschen...
So ist es. Danke für dieses Bild.
Da fragt man sich auch immer, wie authentisch und wie glaubwürdig ist das Ganze dann auch hinten raus. Ja, ich glaube, ein Punkt, den du jetzt mit reingebracht hast, ist ein sehr guter, dass Marketing, sag ich mal, da so ein bisschen Steigbügelhalter ist und einfach sagt, guck mal, wofür du stehen kannst. Was möchtest du fachlich rüberbringen? Ne, willst du dich ja zum Beispiel, du bist Marketer und willst halt eben über Marketing-Themen sprechen, weil du super viel Ahnung von B2B-Marketing hast. Oder möchtest du eher das Thema Employer-Branding sagen, einfach so, du bist ein glücklicher Mitarbeitender hier und möchtest halt eben zeigen, einfach wie das Arbeitsumfeld hier auch ist. Wenn du beides wieder machst, dann wird es halt eben auch wieder ein bisschen diffus. Also, dass man da so ein bisschen diese Orientierung gibt. Dass wenn ich so, das habe ich jetzt daraus mitgenommen.
Ja, sorry, das ist so heiß heute. Ja, wir sind ja in dieser Hitzewelle gerade, wo wir aufnehmen und meine Gehirnzellen sind schon ein bisschen angeschmort. Ich hoffe, kann es noch gut erklären.
Doch, doch, also ich kann zumindest folgen. Ich habe es gerade ausprobiert, also du hast bestätigt. Also tatsächlich so, wenn du das jetzt hörst, ich bin jetzt in Köln, wir haben jetzt 34 Grad. Ich weiß nicht, wie es im Süden der Republik ist bei Caro.
Ja, ich denke, wir sind so an die 36.
Ja, und wir haben Nachmittag. Wir nehmen aktuell 14.43 Uhr auf. Also wir sind jetzt gerade so richtig schön hier im Hitzekessel. Also seht es uns nach. Aber dann lass uns noch mal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten wälzen. Seht ihr eine Unterscheidung, sage ich mal, nach Unternehmensgröße oder auch nach Geschlechtern, also in dieser quantitativen Betrachtung, dass Leute in unterschiedlichen Unternehmensgrößen irgendwie anders sich verhalten oder dass Männer, Frauen sich irgendwie unterschiedlich verhalten? Gibt es da Erkenntnisse?
Genau, also wir haben eine recht schiefe Verteilung. Also wir haben relativ viele von der Stichproben 72% weibliche Teilnehmer und 28%, siehst du, die Hitze schlägt schon rein, männliche Teilnehmer. Und bei LinkedIn ist es ein bisschen anders. Da haben wir eigentlich, glaube ich, eher so 60% Männer und 40% Frauen. Also wir sind hier so ein bisschen andersrum gelagert. Mhm. Wir haben uns das aber angeschaut. Es gibt eigentlich keine großen Unterschiede, keine signifikanten. Also man könnte meinen, aber das ist nur eine Vermutung, die nicht signifikant war. Das haben wir nur so ein bisschen gesehen in den Daten, dass bei Männern die Anerkennung durch Dritte ein bisschen wichtiger ist. Aber es war nicht signifikant.
Mhm. Okay, würde ich auch zumindest eine Menge an Klischees bestätigen, aber das ist ein anderes Thema.
Genau, und die Unternehmensgröße, also vielleicht, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, ich habe die Studie mit dem Julian Steigerwald gemacht. Julian Steigerwald war lange bei der Celine Flores Villas, eine People Branding Company, hat ein extrem gutes Netzwerk auch an, wir haben die Studie natürlich auf LinkedIn ausgespielt und durch sein ganz hervorragendes Netzwerk haben wir auch von der Unternehmensgröße eine ziemliche Gleichverteilung gehabt. Also wir haben jetzt nicht nur Berater erwischt, ne? Also wir haben auch wirklich geschaut, dass es keine Selbstständigen sind, die haben wir alle rausgefiltert. Das sind wirklich Personen, die in einem Unternehmen angestellt sind, von 2 bis 10 Mitarbeitenden bis über 1.000. Und über 1.000 Mitarbeitenden, es waren 40% der Stichprobe, zwischen 500 und 1.000 waren 9% und 10 bis 50 waren 22. Das waren so die, also wir hatten eine recht gute Verteilung. Und wir haben uns aber die Unterschiede zwischen den Unternehmen nicht angeschaut.
Okay. So, wenn ich jetzt das gehört habe und sage, ja, wir stehen auch irgendwie die ganze Zeit davor, wir haben das irgendwie auf der Roadmap für 2025, wollen wir jetzt so ein Corporate Influencer Programm an die Startlinie bringen, jetzt sagen wir Mitte des Jahres, oh Mist, so langsam wird's knapp. Was wären Punkte, wo du jetzt aus der Erfahrung und auch aus den Studien sagst, achtet mal da drauf? Also, was sind Punkte, die man unbedingt machen sollte und was sind welche oder klassische Fehler, die man vermeiden sollte? Kannst du da ein bisschen Kontext geben?
Ich glaube, man darf es auf gar keinen Fall aufoktroyieren. Und am besten noch mit ganz vielen Bedingungen. Mhm. Also, und am allerliebsten, ich liebe es, wenn da noch Corporate Communications mit dem Corporate Design ums Eck kommt und dann auch noch sagt, ne, also das Logo, wenn es in blau ist, dann darf man das ja nur in dem Kontext verwenden. Aber wenn das Logo mit der kleinen Unterunterüberschrift, das darf man nur in dem Kontext verwenden. Und wenn man dann zweimal was postet und man bekommt dann ständig eins auf den Deckel von Corporate Communications, weil man irgend so eine weirde Kommunikationsregel, die vielleicht für Print und so okay ist, missachtet hat, dann hat man natürlich keinen Bock mehr drauf. Hm. Also ich glaube, man darf das nicht als verlängerten Arm der Corporate Communications sehen. Schon irgendwie, man muss schon gucken, dass es, ne, dass man gemeinsames Verständnis hat. Aber man kann nicht alles freigeben. Man kann nicht alles. Es ist kurzlebig. Hey, wir wissen es selbst. Heute gepostet, dann poppt es vielleicht nochmal zwei, drei. Bei LinkedIn ist es ein bisschen länger sichtbar oft. Aber es ist so egal, ob das Foto vielleicht ein bisschen schief ist. Also man sollte vielleicht darauf achten, dass es schöne Fotos sind grundsätzlich und dass vielleicht auch man da keine großen Fehler macht. Zum Beispiel in der Voranschau, wenn die Köpfe abgeschnitten sind, finde ich immer, muss nicht sein, ja. Also, aber grundsätzlich, da würde ich einfach schauen, dieses, ich kontrolliere dich bis in die letzte Rille, das tötet alles ab. Also das wird nicht funktionieren. Und das hat man aber häufig in Unternehmen, wo einfach grundsätzlich keine so werteorientierte Unternehmenskultur herrscht. Also ich würde wahrscheinlich das auf jeden Fall nicht machen. Also wenn wir jetzt die Don'ts anschauen und bei den Do's, da würde ich wirklich sagen, wir geben Raum zum Experimentieren, wir geben Guidelines vor, grob, und wir schauen einfach, dass wir auch uns gegenseitig vielleicht am Anfang unterstützen, uns Mut machen, dass man, hey, ganz ehrlich, der erste Post, der wird nicht perfekt sein, wenn man den zum ersten Mal macht. Und man vergisst vielleicht jemanden zu verlinken oder man nimmt einen Hashtag, der doof ist. Oder man hat einen Tippfehler drin. Ja, das sind alles nur Menschen. Dass man da einfach ein bisschen eher einen konstruktiven Austausch pflegt, als dieses, da ist ein Fehler. Oder ich habe es auch schon oft gehört, musst du wieder löschen, Logo falsch. Habe ich gemerkt, ich lösche gar nichts, mein Account. Und das muss man sich auch bewusst sein. Wir sind ja auch für diesen ganzen Corporate Design Wahnsinn. Haben wir den Corporate Account bei LinkedIn. Mhm. Da können wir unsere Messages rausballern, genauso wie es der Corporate Communication Manager, Managerin möchte. Aber auf dem privaten Account muss es ja auch die Persönlichkeit ein bisschen widerspiegeln. Und da brauchen wir unbedingt Freiheiten und jemanden, der uns Mut macht.
Dann nehme ich dich doch einfach mal als Mutmacherin jetzt mit dazu. Wenn ich jetzt halt eben nicht die Marketingverantwortlichen habe, die jetzt gerade drüber nachdenken, ja, wie kriege ich so ein Programm und wie bei uns durch die Tür und gut aufgegleist, sondern ich bin jemand, der bei LinkedIn vielleicht schon ein bisschen aktiv ist oder Bock hat und wie eigentlich, ich mag mein Unternehmen, ich würde da gerne irgendwie mich zeigen, würde da auch gerne mehr geben. Was sind Aspekte, wo du sagst, aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung vielleicht auch von Studierenden, boah, das lohnt sich. Also wenn ihr so ein Programm habt, dann go for it, meld dich dafür, hau rein, weil es bringt dir was. Also dein Plädoyer für Teilnahme an solchen Programmen.
Ja, es bringt auf jeden Fall was. Also ich kann ja vielleicht mal aus meiner Perspektive erzählen, was es mir bringt persönlich. Jetzt denkt man sich so, die Caro ist doch Beamte, ne? Was macht die überhaupt? Ja, die muss ja, die schläft ja eigentlich den ganzen Tag. Aber ich bin natürlich total verliebt in Digital Marketing und in dieses Netzwerk. Und mein LinkedIn ist eigentlich mein Digital Twin meines echten Netzwerks. Und oft kenne ich meine Digital Twins noch nicht persönlich. Die lerne ich manchmal sehr häufig sogar, wie wir uns auch online kennen. Und dann freut man sich riesig, wenn man sich im echten Leben trifft oder umgekehrt. Aber es ist für mich nichts Getrenntes. Also es ist eigentlich, also wenn ich in meinem Berufsalltag auch auf mein Netzwerk pfeife, auf mein echtes, dann bin ich vielleicht auch nicht gerade der Typ, der es online aufbauen sollte. Hm. Also das ist für mich erstmal das Gleiche. So, und was habe ich jetzt alles davon? Wenn ich Interviewpartner suche oder ich suche einen Austausch, ich habe eine fachliche Frage, ich habe mein Netzwerk über drei Ecken auf jeden Fall jemanden, der mir weiterhelfen kann. Und sei es mal, also habe ich jetzt noch nicht gebraucht, aber angenommen, ich bräuchte jetzt mal einen Coach oder so, weil ich gerade total desorientiert bin in meinem Leben. Da kann ich sicherlich mal ein paar Leute fragen, von denen ich viel halte, ob sie vielleicht jemanden kennen. Also erstmal mit diesen formellen und informellen Vernetzungslinks kriegt man jede Information, die man haben möchte. Dann ist es so, ich zeige natürlich auch sehr viel oder ne, wie es bei mir ist, wie ich drauf bin und so weiter. Und wenn ich Stellenausschreibungen habe, bekomme ich immer super Top-Leute. Das heißt, wenn man auch in seinem Team jemanden sagt, hey, kommt, arbeitet mit mir und die wissen schon so ein bisschen, wie diejenige oder derjenige so drauf ist, dann bekommt man auch passgenauere Bewerbungen. Und natürlich ist es auch was, wo man sich selbst weiterbilden kann. Also man bleibt, klar, man ist in seiner Bubble schon klar. Ne? Man muss die Bubble strategisch immer so ein bisschen divers halten. Und man kriegt auch sehr unglaublich guten Input, was seine fachliche Weiterbildung eben auch in der Firma anbelangt, wenn man sich mit den richtigen Leuten vernetzt. Mhm. Und ich könnte jetzt weiter und weiter und weiter erzählen. Klar, man kriegt man Speaker-Anfragen oder man bekommt irgendwas oder jemand fragt einen. Oder, also ich bekomme so viel mehr zurück, als ich in dieses Netzwerk investiere. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht, das ist LinkedIn, sondern dass ich habe ein Netzwerk und das möchte ich pflegen und es ist halt auf LinkedIn auch möglich. Und ich mache eigentlich genau das Gleiche, wie wenn ich Leute im echten Leben treffe, nur halt online.
Passt ganz gut, finde ich, weil du brauchst halt, du sagst auch der Digital Twin und das ist nicht irgendwie so der, sag ich mal, die digitale Alternative dann dazu oder ist halt eben ein anderes Bild, sondern es muss halt auch irgendwo schon zur Persönlichkeit passen. Wie privat man da ist, wie persönlich da man ist, das kann ja jeder selbst entscheiden. Wenn ich halt nur Bock auf diesen fachlichen Austausch habe, ist das ja auch total fein. Dann gehe ich halt nur in dieses Fachliche rein. Wenn ich ein bisschen mehr drumherum zeigen will, ist ja auch völlig in Ordnung. Und was du gerade meintest so mit dem Thema Stellenausschreibung, wenn du eine Stelle zu besetzen hast, dann funktioniert das natürlich sehr gut, wenn du ein gutes Netzwerk hast. Gleichzeitig, wenn du als Einzelperson da aktiv bist und halt sagst, okay, ich würde mich gerne beruflich weiterentwickeln, ich würde gerne den nächsten Schritt machen, du hast ein gutes Netzwerk, das erlebe ich auch immer wieder, dass Leute da einen Post machen und sagen so, ich würde mich jetzt verändern oder Unternehmen muss, da werden Stellen abgebaut, ich suche was Neues, also 23 Kommentare und hier, ich habe dir eine PN geschrieben, schreib mal mit dem und sowas, das geht bei den Leuten, die da wirklich aktiv sind, super, super schnell, dass die dann halt eben auch schon direkt wieder unter der Haube sind. Also der Nutzen, was du halt eben auch sagst, ich habe da ein fachliches Problem, ich kriege da jemanden. Ich poste einfach dieses fachliche Problem und finde dann super coole Sparringspartner dafür. Also ja, der Nutzen ist gigantisch.
Total. Und ich finde auch, dass das ist ja auch mit diesem, was du gerade meintest, mit dem persönlichen Preisgeben. Das, glaube ich, macht auch viele so ein bisschen kirre, ne? Die sich damit nicht so anfreunden können. Aber das macht man genauso wie in seinem beruflichen Leben auch. Es gibt die Schnatterinnen und die Schnattermänner, die, ob man es hören will oder nicht, die eine ganze Zeit das private Zeug verzapfen. Natürlich sind die auch eher geneigt, das Private auch auf LinkedIn zu teilen. Aber man kennt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die auch auf der Arbeit, klar, je nachdem, wie eng man befreundet ist, aber auch vielleicht eher so ein professionelleres Auftreten haben. Und ich finde, das darf sich natürlich und es soll sich auch online widerspiegeln. Weil ich möchte ja auf gar keinen Fall online jemanden kennenlernen, der so super seriös ist und ganz tolles mit Anzug und so und dann in so ein Bewerbungs- und so ein Kommunionsbild noch drin hat irgendwie. Und dann treffe ich den in echt und dann ist das total der ausgeflippte whatsoever, der mich volltexte von oben bis unten und keine Ahnung, und ein Fäkaltourette hat, ja. Ich meine, das Bild muss schon, also wenn ich den online kennenlernen und ihn dann offline treffe, dann sollte es im Idealfall die gleiche Person sein.
Fäkaltourette finde ich schön. Hatte ich noch für Premiere hier im Podcast. So, Corporate Influencer Programme, woran sie scheitern und wie man sie dann doch erfolgreich machen kann. Darüber habe ich mit Caro Durst bei 34 bis 36 Grad Hitze gesprochen. Und ich nehme mal mit, oder ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. So. Es gab eine Studie, die Caro an der Hochschule Ansbach mit Kollegen zusammen Ende 2023, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, gemacht hat zum Thema, was führt eigentlich dazu, dass Corporate Influencer-Programme scheitern. Und da waren spannende Kriterien mit bei, dass zum Beispiel 60% der Leute nicht an so einem Programm teilnehmen oder der Hauptgrund, warum sie nicht teilnehmen, ist mangelnde Zugehörigkeit. Das heißt, wenn Leute kein Zugehörigkeitsgefühl zu dem Unternehmen, zu der Organisation haben, dann nehmen sie nicht teil. Was oft gedacht wird, ist es irgendwie so anerkennungsgetriggert oder ja, das Unternehmen muss nur die richtigen Textschnipsel zur Verfügung stellen und irgendwelche Tools und dann läuft das schon. Nee, es ist es nicht. Also Zugehörigkeitsgefühl mit deutlichem Abstand auf Platz 1 der Gründe. Zweiter Punkt ist Anerkennung mit 28% und Support vom Unternehmen 12%. So, das heißt, wenn deine Leute dein Unternehmen doof finden werden, dann brauchst du kein Corporate Influencer Programm machen, dann solltest du dich um andere Themen kümmern. Wenn sie das aber toll finden, dann sorg dafür, dass sie Anerkennung für das bekommen, was sie denn da machen und liefer Support. Fangen wir mit dem Thema Support an. Da aus einer anderen Studie fand ich sehr spannend, so diesen Dreiklang zu bieten. Also entweder du kriegst Full Service, das heißt, dir wird alles geschrieben, Bilder werden gemacht, gepostet in deinem Namen, oder du kriegst viel Vorarbeit, das heißt, du kriegst Textvorlagen, du kriegst Bilder, also du kriegst einfach so einen Ordner mit Material, woran du dich bedienen kannst. Oder dritte Variante, du kriegst eigentlich nur einen Leitfaden und musst alles selber machen. Und da einfach zu gucken, was ist für wen geeignet und bei wem bin ich auch als Unternehmen bereit, diesen Aufwand zu betreiben. Und das ist völlig Level-Hierarchie unterschiedlich. Es gibt CEOs von großen Unternehmen, die haben Bock, selber jede einzelne Zeile in LinkedIn reinzutippen und es gibt welche, die lassen es halt eben alles komplett machen. So, da gibt es halt eben große Unterschiede. So. Thema C-Level hat man gerade noch mit dabei. Was ist wichtig, damit das Ganze funktioniert? Und da gehen wir schon in den Bereich Anerkennung rein. Also du brauchst komplettes Commitment vom C-Level, damit das funktioniert. Das heißt, ein CEO muss das transparent kommunizieren. Warum macht man eigentlich so ein Programm? Was ist das Ziel dahinter? Was ist auch die Erwartungshaltung an den Leuten? Wie werden Freiräume eingeräumt, damit die Leute genug Zeit dafür haben? Weil Caro und ich hatten jetzt beide gesagt, so wie bei uns LinkedIn 10 Stunden pro Woche mal eben ganz schnell. Ist nicht jedes Unternehmen bereit, bei jedem auch einzuräumen, dementsprechend da einfach zu gucken, wie sind da diese Leitlinien und das Ganze halt eben auch intern zu unterstützen, die Anerkennung den Leuten auch zu geben. Aus eigener Erfahrung, das kann auch einfach nur sein, dass du unter den Beiträgen, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, CMO bist oder Head of Marketing und jemand aus Marketing nimmt da teil, unterstützt die Person, teil die Beiträge, kommentier darunter. Also gib da einfach den Support auch in der Form und gib den Leuten nach innen und nach außen entsprechend die Anerkennung. Was auch wichtig ist in diesem Kontext, ist, den Leuten zu helfen, worüber sie schreiben. Also, dass man da auch Orientierung gibt. Man sagt so, du kannst Persönliches machen, du kannst fachliche Sachen machen, aber guck, dass du nicht zu fragmentiert unterwegs bist und jede Woche über komplett andere Themen schreibst, weil dann hast du keine Glaubwürdigkeit und dann kannst du nicht deine Kompetenz zeigen, dann ziehst du nicht den Nutzen daraus, sondern da ist die Aufgabe vom Marketing halt wirklich dann, sag ich mal, Steigbügelhalter zu sein, dass die Leute halt entsprechend den Aufwand, den sie reinstecken, dass sie halt eben auch Sichtbarkeit und Anerkennung als Return bekommen, weil sonst verlieren sie halt eben auch schnell die Lust. So, weitere Empfehlung, die ich von Caro mitgenommen habe, ist, du darfst die Leute nicht zwingen. Also wenn du sagst, so, du machst jetzt Corporate Influencer Programm und du postest jetzt einmal die Woche und hier sind die Vorlagen und die machst du verdammt nochmal so und weh, da ist nicht unser Logo mit drin in dem Bild und bitte erwähne diese Firma dreimal und sag, dass sie gut ist, ansonsten wird das nicht. Dann glaube ich, wird dein Corporate Influencer Programm keine lange Karriere hinlegen. Das heißt, nicht zu viele Bedingungen, nicht zu viel Kontrolle. Gib den Leuten Freiheiten. Du kannst gerne Feedback geben. Würde ich auch schon machen, wenn da Sachen sind, wo du sagst, boah, war ein bisschen daneben. Also gib den Leuten Orientierung, aber sie sind nicht deine Pressesprecher. Das ist ganz wichtig. Also die müssen jetzt nicht irgendwie geschliffene Pressestatements rausgeben. Wenn du das erwartest, dann viel Spaß an der, sag ich mal, Begeisterung deines Teams. Also auch lange Freigabeprozesse oder sowas bitte nicht. Dafür hast du, hat Caro auch gut gesagt, den Corporate Account bei LinkedIn und nicht die privaten Profile deines Teams. Also gib denen Guidelines, gib ihnen Orientierung, aber mehr auch nicht, sondern eher mach ihnen Mut, sorg dafür, dass das so eine Corporate-Influencer-Selbsthilfegruppe gibt, wo die sich gegenseitig unterstützen. Und wenn die Leute fragen, was habe ich denn davon? Oder wenn du dich das jetzt fragst, LinkedIn hat wahnsinnig viel Power für dich, für deine Karriere, für dein Unternehmen. Du kannst da Leute finden zum fachlichen Austausch. Über drei Ecken kennst du irgendjemanden, der jedes deiner fachlichen Probleme lösen kann, so ungefähr. Wenn du einen neuen Job suchst, kannst du dir helfen. Oder wenn du neue Leute für dein Team suchst. Je aktiver du da bist, umso schneller kriegst du da halt eben auch Unterstützung von anderen. Und ich finde es ein sehr schönes Bild, was Caro mitgegeben hat, so LinkedIn als Digital Twin so des eigenen Netzwerkes. Also wenn du im echten Leben gerne mit Menschen zu tun hast, dann mach genau das Gleiche, was da du gerne machst, auch einfach in digitaler Form, also nicht komplett anders. Wenn du das so machst, dann hast du sehr, sehr gute Chancen als Marketingverantwortliche, so ein Corporate Influencer Programm auf die Beine zu stellen, was wirklich auch lebendig ist und als teilnehmende Person halt eben da auch für dich was rauszuziehen und auch wirklich einfach Spaß dran zu bekommen. Die Studien, die beiden, die Caro erwähnt hat, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes mit rein, dass du da ein bisschen tiefer gehen kannst. Und nochmal die Erinnerung an die Diskussion, die wir ganz am Anfang hatten. Weitere Studien zum Thema Corporate Influencer Programme, also vielleicht auch so, wie stark hängt das damit zusammen, dass Leute dann auch den Job wechseln wollen? Also wer an Programm teilnimmt, ist der gewillter oder weniger gewillt, an so einem Jobwechsel dann teilzunehmen? Und auch gerne weitere Studien rund um Digital Marketing. Wer da mal Bock hat, sowas zu machen, einfach auf die Caro zugehen. Genau. Und dann freut sie sich über eine LinkedIn-Kontaktanfrage genau dazu. Dann hast du fundierte Informationen. Und wenn du das gemacht hast, dann sag mir Bescheid, dann reden wir im Podcast wieder drüber. So, dann schließt sich der Kreis. So viel jetzt erstmal dazu. Das war eine lange Zusammenfassung. Caro, habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich hätte es nicht besser machen können. Also wunderbar. Ich bin ganz, ganz begeistert. Ja, und wie gesagt, ich bin ja gar kein so wichtiger LinkedIn-Nerd, aber es ist wirklich so, es gibt wenig Forschung zu dieser Plattform. Ich war auf der European Conference on Social Media. Und da haben wir Studien angeschaut. Es gibt viel Forschung zu TikTok, viel Forschung zu zu Instagram. Zur Plattform LinkedIn, warum auch immer, gibt es sehr, sehr wenig Forschung. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, glaube ich. Und ich glaube, wir müssen mehr Verständnis dafür gewinnen. Und ich freue mich, wenn ihr Ideen habt, was ihr euch aus der Praxis schon immer mal gefragt habt, das vielleicht mal in der Studie umzusetzen.
Also wer da jetzt nicht auf Caro zugeht, selber schuld. Liebe Caro, vielen, vielen Dank dafür. Es war wieder ein Riesenfest. Und dann hoffe ich, dass wir dann den digitalen Teil des Netzwerks auch bald wieder analog haben und das Ganze einfach mal wieder offline beschnacken.
Ja, das würde mich auch total freuen. Robin, hat Riesenspaß gemacht. Danke dir.
So, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also Studio runterladen, Caro anschreiben, Podcast abonnieren, 5-Sterne-Bewertung dalassen und das war es eigentlich schon, was du jetzt machen musst. Und dann sage ich uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.